Ein herzliches Hallo aus Oldenburg in Niedersachsen. Es begrüßt euch heute Katrin Cottier, Compliance Officer und AGG-Beauftragte für die Bremer Straßenbahn AG, zu einer neuen spannenden Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ganz viel Spaß mit den Herren Scharf und Buchwald.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Manches neu macht der Juni. Ja, moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus Hamburg.
Vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Legt die Füße hoch, entspannt euch, es geht los. Dank an Marc Bartels, der hat uns nämlich geschrieben, der Podcast hat sich zu meinem Einstieg in den Arbeitsalltag entwickelt. Ich höre die Folgen immer auf dem Weg zur Arbeit. Themen wirklich gut und strukturiert aufgearbeitet. Besten Dank dafür. Ja, den Dank können wir gerne zurückgeben. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Und dann hat es noch Frau Lange geschrieben, ihr Podcast hilft mir aktuell sehr dabei, tiefer ins Thema Arbeitsrecht zu kommen. Vielen Dank dafür. Ja, auch wir dürfen dafür danken. Und ein ganz besonderer Dank, der geht heute an Katrin Cottier, die unsere Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wir wollen euch heute mal einen Überblick geben, welche neuen Gesetze es in Kürze geben wird und wie sich die für euch auswirken. Dabei ändert sich quasi täglich etwas. Als wir diese Folge geplant hatten, die Älteren unter euch werden sich noch erinnern, da sollte in Kürze die sogenannte Entlastungsprämie in Kraft treten. Die ist jetzt aber wieder vom Tisch. Worüber reden wir denn heute konkret? Ich starte gleich mit den geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz. Hier gibt es zum Zeitpunkt der Aufnahme zwar noch keinen Gesetzentwurf, aber eine konkrete Ankündigung. Und der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Juni kommen. Ganz anders ist das beim Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Der Gesetzentwurf für die Änderung am Gesetz, der liegt schon vor und Jens Buchwald stellt euch einmal vor, was die Bundesregierung hier ändern will und wie sich das für euch auswirkt. Das dritte Thema ist schon fast eine Neverending Story, nämlich die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie in deutsches Recht. Obwohl es hier eine Deadline gibt, die bereits abgelaufen ist, wenn diese Podcast-Folge hier erscheint, gibt es bei Aufnahme der Folge noch keinen Entwurf. Die europäische Richtlinie gibt aber ziemlich genau vor, wohin die Reise gehen wird und deswegen können wir euch auch sagen, was euch erwartet. Zum Abschluss gucken wir auf die sogenannte Teilarbeitsunfähigkeit. Hier hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf beschlossen, aber der wurde, Stand heute, noch nicht im Bundestag diskutiert. Also, wie immer, ab geht die wilde Fahrt. Los geht es mit den geplanten Änderungen zum Arbeitszeitgesetz. Die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas, die hat angekündigt, dass es hier einen Gesetzentwurf im Juni geben wird. Der Kern werden zwei Änderungen sein. Einmal geht es um die Flexibilisierung der Arbeitszeit und außerdem soll die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit endlich ausdrücklich gesetzlich geregelt werden. Erstmal zum Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit. Im Moment, da ist es so, dass pro Tag grundsätzlich nur 8 Stunden gearbeitet werden dürfen. Im Ausnahmefall sind auch 10 Stunden möglich, wenn dabei im Durchschnitt, gemeint ist hier im halben Jahr, nicht mehr als 48 Stunden pro Woche gearbeitet werden. Wird hiergegen verstoßen, drohen Bußgelder von bis zu 30.000 Euro pro einzelnen Fall. Im angekündigten Gesetzentwurf soll nun die tägliche Höchstarbeitsgrenze gestrichen werden und es soll nur noch eine wöchentliche Grenze geben. Bei der wöchentlichen Obergrenze, da hat die Bundesregierung allerdings keinen Spielraum, denn die europäische Arbeitszeitrichtlinie, die lässt hier maximal 48 Stunden zu. Außerdem kann auch an den mindestens 11 Stunden Ruhezeit zwischen 2 Arbeitstagen nichts geändert werden. Was könnte also gehen, wenn die tägliche Höchstarbeitszeit gestrichen wird? Beginnt jemand immer um 9 Uhr zu arbeiten, dann wären maximal 12,25 Stunden möglich. Er würde dann einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Pause von 45 Minuten, zum Beispiel von 9 bis 22 Uhr arbeiten. Daran schließt sich dann eine Ruhenszeit von 11 Stunden an, also von 22 Uhr bis 9 Uhr. Bei einer 6-Tage-Woche wären so theoretisch 73,5 Stunden denkbar. Allerdings logischerweise nicht in jeder Woche, weil ja der wöchentliche Durchschnitt von 48 Stunden eingehalten werden muss. Wenn es keinen festen Arbeitsbeginn gibt, wäre täglich so gut wie alles möglich. Die Grenzen sind dann nur die 11-stündige Ruhenszeit und die durchschnittlich 48 Stunden pro Woche. Es könnten also auch zum Beispiel 15 Stunden an einem oder mehreren Tagen gearbeitet werden. Wie die Bundesregierung sich das genau vorstellt, werden wir sehen, sobald der Gesetzentwurf vorliegt. Natürlich halten wir euch wie immer auf dem Laufenden. Der zweite Punkt, der neu im Arbeitszeitgesetz ist, ist die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, in der sogenannten CCOO-Entscheidung im Jahr 2019 hat der Europäische Gerichtshof die EU-Staaten verpflichtet, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, nach der Arbeitgeber eine objektive, verlässliche und zugängliche Arbeitszeiterfassung einführen müssen. Dann passierte erstmal nichts. Vor allem hat die Bundesregierung kein solches Gesetz geschaffen. Als nächstes kam dann die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2022. Darin sagte das Bundesarbeitsgericht, dass Arbeitgeber schon jetzt nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet sind, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit ihrer ArbeitnehmerInnen zu erfassen. Dann passierte wieder lange nichts und nun soll es tatsächlich zu einer entsprechenden Änderung im Arbeitszeitgesetz kommen. Was wissen wir relativ sicher? Im Koalitionsvertrag steht klar drin, dass die Arbeitszeit elektronisch erfasst werden muss. Alle Formen analoger Aufzeichnung werden also voraussichtlich künftig unzulässig sein. Genauere Vorschriften zur Form der Aufzeichnung wird es wohl nicht geben, sodass ihr über euer Personalverwaltungssystem, über eine App oder auch schlicht über Excel die Arbeitszeit erfassen könnt. Relativ klar ist auch, dass Beginn und Ende der Arbeitszeit und die Pausen aufgezeichnet werden müssen. Spannend ist, dass im Koalitionsvertrag steht, dass die Vertrauensarbeitszeit auch ohne Zeiterfassung weiterhin möglich sein soll, allerdings bei gleichzeitiger Einhaltung der EU-Arbeitszeitrichtlinie. Ja, wie die Bundesregierung diesen Zaubertrick schaffen will, das wird sehr interessant. Abschließend steht dann noch im Koalitionsvertrag, dass es angemessene Übergangsregelungen für kleinere und mittlere Unternehmen geben soll. Wie die aussehen sollen, das sagt die Koalition allerdings nicht. Die Erfahrung aus der Vergangenheit, die lehrt, dass Gesetze oft doch schneller in Kraft treten, als man denkt. Wir raten daher allen, die noch keine Arbeitszeiterfassung haben, so bald wie möglich mit der Einführung in euren Betrieben zu beginnen, damit ihr nicht dann, wenn das Gesetz dann in Kraft tritt, die Einführung über das Knie brechen müsst. Denn eins dürfte klar sein, es wird mit Sicherheit wieder empfindliche Bußgelder geben, wenn gegen die Pflicht zur Erfassung der Arbeitszeit verstoßen wird.
And now for something completely different. Alexander Scharf hat es ja schon angekündigt, jetzt soll es um das AGG und um die Änderung des AGG gehen. Das Bundeskabinett hat hierzu am 6. Mai 2026 auf Vorschlag der Bundesministerinnen Prien und Hubich einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Änderung des AGG beschlossen. Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sollen aus der Perspektive des Gesetzgebers der Schutz von Betroffenen effektiver gestaltet, die Rechtsdurchsetzung gestärkt und Unklarheiten bei der Rechtsauslegung beseitigt werden. Dadurch soll das AGG zu einem modernen und wirksamen Instrument des Diskriminierungsschutzes weiterentwickelt werden, das den Anforderungen einer vielfältigen und offenen Gesellschaft gerecht wird und die Gleichbehandlung aller Menschen nachhaltig sichert. Ja, die Frage für uns aus Arbeitgeberperspektive ist natürlich, wird denn dieser Gesetzesentwurf dieser Zielsetzung auch aus Arbeitgebersicht gerecht? Was sind denn die wesentlichen Kerninhalte dieses Gesetzesentwurfs? Zunächst einmal regelt der Gesetzesentwurf die verbesserte Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung. Hierbei werden längere Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen festgesetzt. Um aus Sicht des Gesetzgebers bestehende Hürden bei der Geltendmachung diskriminierungsbezogener Ansprüche abzubauen und somit die individuelle Rechtsdurchsetzung zu erleichtern, werden die Fristen für die Geltendmachung von Entschädigungs- und Schadensersatzansprüchen von 2 auf 4 Monate verlängert. Ausweislich der Gesetzesbegründung will der Gesetzgeber hiermit einerseits einer mehrfach erhobenen Forderung des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen rassistische Diskriminierung und mehrerer Organisationen der Zivilgesellschaft nachkommen. Andererseits hätten die praktischen Erfahrungen seit Inkrafttreten des AGG gezeigt, dass Betroffene ihre Ansprüche noch zu oft nicht geltend machen würden. Aus Sicht des Gesetzgebers sei es deshalb notwendig, Opfern einer Benachteiligung im Sinne des AGG mehr Zeit einzuräumen, um sich für oder gegen die Geltendmachung von Ansprüchen zu entscheiden. Das wollen wir kurz aus Arbeitgebersicht einordnen, da diese geplante Gesetzesänderung von hoher praktischer Relevanz sein wird. Aus Arbeitnehmer- und Bewerbersicht besteht insofern die Möglichkeit, länger wegen etwaiger Diskriminierung gegen Arbeitgebende vorzugehen. Aus Arbeitgebersicht wächst damit natürlich die Rechtsunsicherheit. Es besteht nunmehr für einen längeren Zeitraum die Gefahr, wegen angeblicher Diskriminierung in Anspruch genommen zu werden. Ihr solltet euch als Arbeitgeber auf jeden Fall darauf einstellen, dass Arbeitnehmende, Auszubildende, arbeitnehmerähnliche Personen und Bewerberinnen und Bewerber in Zukunft 4 Monate Zeit haben, Ansprüche wegen etwaiger Diskriminierung geltend zu machen. Vor diesem Hintergrund solltet ihr vorsorglich prüfen, ob und inwiefern eure datenschutzrechtlichen Löschkonzepte einer entsprechenden Anpassung bedürfen. Zum Beispiel, was die Speicherdauer personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Bewerbungen angeht, die von euch mit Absagen beantwortet worden sind. Dabei berücksichtigt ihr bitte, dass Arbeitsgerichte zum Teil recht lange mit der Zustellung von Klagen benötigen, sodass Bewerbungsdaten mindestens für einen Zeitraum von 6 Monaten aufbewahrt werden sollten. Weitere Änderungen, die der Gesetzesentwurf vorsieht, da sind zunächst dann sprachliche Änderungen bei den Diskriminierungsmerkmalen vorgesehen. Der Entwurf ersetzt aus Klarstellungsgründen den Begriff des Alters durch den Begriff des Lebensalters. Hiermit soll der möglichen Fehlvorstellung vorgebeugt werden, dass lediglich eine Benachteiligung wegen eines hohen Alters unzulässig sei. Aus unserer Sicht dürfte sich die praktische Auswirkung dieser Gesetzesänderung allenfalls im sehr niedrigschwelligen Bereich bewegen. Eine weitere praktisch relevante Änderung ist hingegen die Anpassung der sogenannten Kirchenklausel und die Änderung der Regelung zur zulässigen unterschiedlichen Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung. Die Kirchenklausel im § 9 Absatz 1 AGG soll den aktuellen höchstrichterlichen Anforderungen angepasst werden. Bei dieser Vorschrift geht es darum, inwieweit Beschäftigte wegen der Religion oder Weltanschauung unterschiedlich behandelt werden dürfen. Es soll klargestellt werden, dass dafür ein Bezug der Religion oder Weltanschauung zur Art der Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung bestehen muss. Mit der Neufassung des § 9 Absatz 1 AGG wird nunmehr die ohnehin zu beachtende bekannte Rechtsprechung des EuGH und des BAG in Gesetzesform gegossen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da das AGG insofern bereinigt wird und nicht länger Regelungen aufweist, die trotz Auftauchens im Gesetzestext in der Praxis so nicht angewendet werden durften. Ein weiterer zentraler Punkt des Gesetzesentwurfs ist die Änderung des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbotes in § 19 AGG. Das können wir relativ schnell abbügeln. Diese Gesetzesänderung hat keine Auswirkung auf den Bereich des Arbeitsrechts. Auch andere sprachliche Klarstellungen und Nachjustierungen, dass zum Beispiel eine Benachteiligung wegen einer Schwangerschaft oder Mutterschaft im gesamten Anwendungsbereich des AGG eine unmittelbare Benachteiligung wegen des Geschlechtes darstellt und dass der Begriff der sexuellen Belästigung auf alle Benachteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 1 AGG ausgeweitet wird, wird im Bereich des zivilrechtlichen Diskriminierungsschutzes eine größere Bedeutung haben als im Arbeitsrecht. Zuletzt enthält der Gesetzesentwurf Änderungen im Hinblick auf die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll von Diskriminierung Betroffene besser unterstützen können. Dazu soll sie zukünftig ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren vor einer neuen Schlichtungsstelle anbieten, zu dem jeder Zugang habe, der der Ansicht sei, in seinem Recht nach dem AGG verletzt worden zu sein. Die Antidiskriminierungsstelle solle auf diese Weise eine schnelle und einvernehmliche Einigung der Beteiligten befördern, auch wenn das Ergebnis der Schlichtungsstelle, so jedenfalls der Gesetzesentwurf, unverbindlich sein soll. Zudem soll diese Antidiskriminierungsstelle das Recht erhalten, in Gerichtsverfahren, die Diskriminierung betreffen, als Beistand aufzutreten oder auf Ersuchen des Gerichts eine Stellungnahme einzureichen. Ja, unsere Einordnung dazu ist ganz simpel. Ob eine solche neue Schlichtungsstelle, deren Errichtung und Unterhaltung mit erheblichem Aufwand verbunden ist, gerade im Bereich des Arbeitsrechts einen wirklichen Mehrwert mit sich bringt, stellt sich aus unserer Sicht als äußerst fraglich dar. fragte ich, dürfte jedenfalls sein, ob die Antidiskriminierungsstelle überhaupt ausreichende Kapazitäten haben kann, um von den geplanten weiteren Beteiligungsrechten, also zum Beispiel Beistand im gerichtlichen Verfahren, regelmäßig und effektiv Gebrauch machen zu können. Spiegelbildlich dürfte dazu ebenso zweifelhaft sein, ob Arbeitsgerichte eigentlich von der Möglichkeit zur Einholung von Stellungnahmen der Antidiskriminierungsstelle zu Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung häufiger als nur in absoluten Ausnahmefällen Gebrauch machen werden. Wenn man sich diesen Gesetzesentwurf anschaut, muss man aus Arbeitgebersicht tatsächlich die Frage aufwerfen, was fehlt denn hier eigentlich? Ja, leider setzt sich der Gesetzesentwurf nicht mit dem Phänomen des AGG-Hoppings bzw. der in der Praxis nicht selten anzutreffenden rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung von Rechten aus dem AGG auseinander. Insbesondere steht der Ausweitung der Fristen zur Geltendmachung von AGG-Ansprüchen auf der einen Seite schlichtweg keine Regelung gegenüber, die die berechtigten arbeitgeberseitigen Interessen bei der Abwehr rechtsmissbräuchlicher Inanspruchnahmen wegen etwaiger AGG-Verstöße berücksichtigt. Zusammengefasst wird also der Rechtsschutz ausgeweitet, zugleich aber nicht möglicher Rechtsmissbrauch eingedämmt. Ja, folglich müssen aus Arbeitgebersicht viele Fragen offen bleiben. Wie kann denn in der Praxis ein effektiver und praktikabler Ausgleich zwischen dem uneingeschränkt berechtigten gesetzgeberischen Anliegen des Diskriminierungsschutzes und sogenannten Berufsklägern erreicht werden, die das AGG ausschließlich oder weit überwiegend aus sachfremden Motiven als Einnahmequelle begreifen? Wo endet effektiver Rechtsschutz zur Begegnung von Diskriminierung? Wo beginnt die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen? Müssen in diesem Zusammenhang die Regelungen zur Darlegungs- und Beweislast modifiziert werden? Sollte gegebenenfalls der persönliche Anwendungsbereich des AGG begrenzt werden? Wie könnt ihr als Arbeitgeber die ernsthafte Bewerbungsabsicht eines Bewerbers erschüttern? Wann liegt denn eigentlich keine ernsthafte Bewerbung vor? Welche Indizien müsst ihr als Arbeitgeber hierfür benennen? Wie sind diese Indizien zu gewichten? Fragen über Fragen, zu denen sich dieser Gesetzesentwurf leider nicht verhält. Dazu dann auch natürlich die spannende Frage, weshalb fehlen denn hierzu Regelungen? Ja, und in einem vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz veröffentlichten FAQ heißt es hierzu, der Gesetzesentwurf dient im Wesentlichen der Umsetzung von EU-Vorgaben. Mit der Verlängerung der Präklusionsfrist von 2 auf 4 Monate enthält er eine weitere nicht durch das EU-Recht vorgesehene Verbesserung des Diskriminierungsschutzes. Über weitergehende Änderungen konnte zwischen den betroffenen Ressorts bislang keine Einigkeit erzielt werden. Da die Umsetzung der EU-Vorgaben überwiegend eilbedürftig ist, wurde sich darauf verständigt, den Gesetzesentwurf in der jetzigen Fassung in das Verfahren zu geben. Abschließend in diesem Zusammenhang der Hinweis an euch als Arbeitgeber: Was müsst ihr also tun? Ja, ihr müsst grundsätzlich damit rechnen, dass das weitere Gesetzgebungsverfahren hier recht zügig durchlaufen wird. Weil bereits im Juni Umsetzungsfristen europäischer Richtlinien in diesem Zusammenhang ablaufen. Dementsprechend solltet ihr euch darauf einstellen, dass die Verlängerung der Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen mit großer Voraussicht bereits ab Juni 2026 in Kraft treten wird. Wir werden euch aber über den weiteren Gesetzgebungsprozess und das weitere Gesetzgebungsverfahren hier beziehungsweise in unserer LinkedIn-Gruppe auf dem Laufenden halten.
Als nächstes geht es um ein Thema, das viele noch unterschätzen, tatsächlich aber bereits jetzt erhebliche Auswirkungen hat. Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie beziehungsweise die Umsetzung der Richtlinie. Ja, das Thema ist eigentlich sehr alt. Schon in den römischen Verträgen der Europäischen Union von 1957 stand drin, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das Thema ist also über 70 Jahre alt und immer noch gibt es deutliche Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, auch Gender Pay Gap genannt. Man kann sicherlich über die Höhe dieses Gaps streiten, da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden, aber dass es einen Unterschied gibt, das ist klar. Stellt sich die Frage, warum solltet ihr jetzt schon handeln? Die europäische Richtlinie, die ist seit Juni 2023 in Kraft und musste bis 7. Juni 2026 umgesetzt werden. Das Problem? Es gibt, Stand heute, noch kein deutsches Umsetzungsgesetz. Aber es wird kommen, da Deutschland ansonsten eine erhebliche Strafe zahlen muss. Und genau hier liegt die Gefahr, weil viele Unternehmen warten im Moment noch ab, weil ja noch nichts gilt. Wenn ihr aber jetzt nichts tut, wird euch später, wenn das deutsche Gesetz dann kommt, nur wenig Zeit bleiben, das in eurem Unternehmen umzusetzen. Deswegen mein Rat, ganz klar, nutzt die Zeit und schafft jetzt die notwendigen Strukturen, damit ihr nicht später unter Zeitdruck nur noch reagieren könnt. Was ist denn das Ziel der Richtlinie? Die Richtlinie verfolgt in Artikel 1 ausdrücklich den Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Das bedeutet, es geht nicht nur um Transparenz, sondern um die durchsetzbare Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei der Vergütung. Und das ist ein entscheidender Unterschied zur jetzigen Situation. Und das Ganze startet schon beim Recruiting. Ein absoluter Gamechanger ist Artikel 5 der Richtlinie. Da ist nämlich geregelt, dass Bewerber einen Anspruch haben auf das Einstiegsentgelt und dessen Spanne. Das bedeutet, Gehaltsbandbreiten müssen frühzeitig, also vor dem Vorstellungsgespräch, offengelegt werden. Es reicht nicht mehr aus, über das Gehalt erst kurz vor der Einstellung zu sprechen. Und gleichzeitig gibt es ein Verbot der Frage nach dem bisherigen Gehalt. Also ihr dürft nicht mehr fragen, was der Bewerbende denn vorher verdient hat. Diese Regelungen zum Recruiting haben erhebliche Auswirkungen auf eure Praxis. Denn bisher wurde Gehalt häufig individuell verhandelt. Künftig muss es strukturiert begründbar sein. Das nächste Thema ist die Entgelttransparenz. Nach Artikel 6 der Richtlinie müssen Arbeitgeber gegenüber ihren ArbeitnehmerInnen offenlegen die Kriterien der Entgeltfestsetzung und die Kriterien der Entgeltentwicklung. Das bedeutet konkret, gefühlte Entscheidungen reichen nicht mehr aus. Jede Gehaltsentscheidung braucht eine Systematik nach Qualifikation, Verantwortung und Arbeitsbedingungen. Dann gibt es nach Artikel 7 der Richtlinie individuelle Auskunftsansprüche, und zwar insbesondere auf die Durchschnittswerte vergleichbarer Tätigkeiten. Das führt zu einer völlig neuen Dynamik in eurem Unternehmen, denn Unterschiede werden sichtbar und damit auch automatisch hinterfragt. Nach Artikel 9 wird es dann Berichtspflichten zu Entgeltunterschieden geben, und zwar für deutlich mehr Arbeitgeber als bisher. Ganz wichtig ist dann noch Artikel 18 zum Thema Beweislastumkehr, und das ist aus Arbeitgebersicht einer der kritischsten Punkte. Im Ergebnis muss nämlich bei Entgeltunterschieden der Arbeitgeber künftig beweisen, dass keine Diskriminierung vorliegt, und das führt zu einer neuen Realität, nämlich dass ihr ohne eine vorherige strukturierte Dokumentation dazu, wie sich eure unterschiedlichen Vergütungen ergeben, im Prozess vor dem Arbeitsgericht kaum noch Chancen haben werdet. Schließlich gibt es dann noch Schadenersatzansprüche in Artikel 16 und Sanktionen, also Bußgelder, die abschreckend sein sollen in Artikel 23. Das bedeutet, es bleibt nicht bei theoretischen Risiken, sondern es wird auch wirtschaftlich relevant. Was sind jetzt die typischen Risiken in der Praxis? Die meisten Unternehmen haben historisch gewachsene Gehälter, individuelle Verhandlungslösungen und leider keine konsistente Vergütungssystematik. Das führt zu nicht erklärbaren Unterschieden und genau hier entsteht dann das Risiko. Was bedeutet das jetzt alles für euch bzw. was müsst ihr tun? Ihr braucht ein belastbares Vergütungssystem mit klaren Kriterien, also Qualifikation, Verantwortung, Arbeitsbedingungen, ja, und gegebenenfalls auch Leistung, das ist noch ein bisschen unklar, ob das als Kriterium genutzt werden kann. Ja, ihr braucht auch Gehaltsbänder je Position und je Level. Und natürlich braucht ihr vor allen Dingen auch Dokumentation aller Entscheidungen, aller Abweichungen der Vergütung und Begründung für die Abweichung. Und das Ganze muss dann auch noch regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls angepasst werden. Deswegen mein konkreter Rat, startet mit einer Bestandsaufnahme, fragt euch, gibt es klare Kriterien für die Vergütung? Sind die Gehälter nachvollziehbar erklärbar? Und gibt es dokumentierte Entscheidungsprozesse? Wenn die Antwort nein ist oder wenn sich aus den Kriterien eine Diskriminierung ergibt, dann besteht Handlungsbedarf und zwar jetzt. So, das war's zum Thema Entgelttransparenz. Natürlich melden wir uns auch zu diesem Thema wieder, wenn es was Neues gibt. Und jetzt zum Thema Teilarbeitsunfähigkeit.
Ja, und da starten wir mit einem Kabinettsentwurf vom 29.04.2026 für ein Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung oder kurz GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Oh Gott, wird da wahrscheinlich der ein oder die andere von euch denken. Was soll denn daran aus Arbeitgebersicht spannend sein? Das ist ja tiefstes Sozialrecht. Ja, der Kollege hat es ja eben schon angekündigt. Dort findet sich im Paragraphen 44c SGB V eine sogenannte Teilarbeitsunfähigkeit geregelt. Und was auch spannend ist, ist, dass der Gesetzesentwurf vorsieht, dass diese Regelung zur Teilarbeitsunfähigkeit ab dem 01.01.2027 in Kraft treten soll. Hierzu allerdings kurz ein Rückblick in die bisherige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Im Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 2. November 2016, auch hier findet ihr die Fundstelle wie immer in den Shownotes, heißt es wörtlich, eine Teilarbeitsunfähigkeit mit teilweiser Arbeitspflicht und teilweisem Entgeltfortzahlungsanspruch gibt es nicht. Jedenfalls braucht sich weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer auf eine Teilleistung einzulassen. Ja, soweit so gut, eine sehr, sehr prägnante Aussage. Aber bleibt es jetzt eigentlich dabei? Was kommt auf euch als Arbeitgeber zu? Und was steht eigentlich im § 44c SGB 5? Ja, der Gesetzesentwurf hat in Absatz 1 folgenden Regelungsinhalt. Versicherte, die infolge einer nicht nur geringfügigen Erkrankung absehbar länger arbeitsunfähig sein werden, sollen während der Dauer der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit eine teilweise Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit aufnehmen können, wenn sie sich dazu gesundheitlich in der Lage sehen, die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt eine entsprechende Teilarbeitsunfähigkeit in Höhe von 25, 50 oder 75% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit des Versicherten feststellt und der Arbeitgeber der teilweisen Arbeitsaufnahme zustimmt. Eine nicht nur geringfügige Erkrankung in diesem Sinne soll insbesondere vorliegen, wenn aufgrund der Art, Schwere oder voraussichtlichen Dauer der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 4 Wochen zu erwarten ist. Ja, nach der Begründung des Gesetzesentwurfs sei es das Ziel der Regelung, Versicherten mit länger andauernden und schwerwiegenden Erkrankungen eine frühzeitige, freiwillige und flexible Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Anders als bei der vollständigen Arbeitsunfähigkeit sollen Versicherte, die sich gesundheitlich dazu in der Lage sehen, ihre berufliche Tätigkeit in begrenztem Umfang fortführen können. Es geht also nicht um den klassischen grippalen Infekt. Es geht auch nicht um mehrere Tage Fieber. Es geht auch nicht um eine übliche kurze Magen-Darm-Erkrankung. Es geht vielmehr hier um längere Erkrankungen. In der Gesetzesbegründung werden beispielhaft Depressionen, chronische Wirbelsäulenerkrankungen und Krebserkrankungen nach belastenden Therapiephasen genannt. Die Regelung trage also dem Umstand Rechnung, dass bei zahlreichen Erkrankungen eine teilweise Leistungsfähigkeit trotz bestehender Arbeitsunfähigkeit bestehen könne. Dies auch deshalb, weil sich in den letzten Jahren durch den Wandel der Arbeitswelt gesteigerte Möglichkeiten, zum Beispiel im Homeoffice zu arbeiten, ergeben haben. Ja, daraus folgt natürlich dann zunächst mal die Zwischenfrage, kann ich als Arbeitgeber jetzt also meine Mitarbeiter während der Arbeitsunfähigkeit immer zur teilweisen Arbeitsleistung heranziehen? Nein, dieser Schluss wäre voreilig. Die Gesetzesbegründung hebt hervor, dass die Inanspruchnahme einer Teilarbeitsunfähigkeit sowohl die Freiwilligkeit des Arbeitnehmers als auch seines Arbeitgebers voraussetzt. Damit die gesundheitlichen Belastungsgrenzen gewahrt bleiben, sei neben der ärztlichen Einschätzung zwingend das Einverständnis des Arbeitnehmers erforderlich. Ihr könnt also einen Arbeitnehmer nicht gegen seinen Willen zur Teilarbeitsleistung während einer Arbeitsunfähigkeit heranziehen. Müsst ihr denn als Arbeitgeber einer Teilkrankschreibung oder einer Teilarbeitsunfähigkeit zustimmen? Nein, zustimmen müsst ihr nicht. Als Arbeitgeber müsst ihr prüfen, ob der konkrete Arbeitsplatz geeignet ist. Ihr müsst aber keinen Arbeitsplatz neu schaffen oder unzumutbar anpassen. § 44c Absatz 3 SGB 5 dieses Gesetzesentwurfs schließt explizit lediglich einen Anspruch des Versicherten auf Einrichtung oder Anpassung eines Arbeitsplatzes zur teilweisen Ausübung der bisherigen Tätigkeit aus. Jedoch schließt das Gesetz in der jetzigen Gesetzesentwurfsfassung nicht aus, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf haben könnte, dass der Arbeitgeber über seine Zustimmung im Rahmen billigen Ermessens zu entscheiden hat. Was ist denn aber, wenn der Arbeitsplatz des Versicherten nicht angepasst werden muss? Nach § 44c Absatz 2 des Entwurfes müssen Versicherte ihren Wunsch nach einer Teilarbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber anzeigen. Anschließend hat der Arbeitgeber innerhalb von 7 Kalendertagen zu prüfen und gegenüber dem Versicherten zu erklären, ob der Arbeitsplatz für eine Ausübung der Tätigkeit geeignet ist. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Erklärung, gilt der Arbeitsplatz als geeignet. Nichtstun ist für Arbeitgeber also auch an dieser Stelle gefährlich. Und was passiert, wenn ihr rechtzeitig widersprecht? In diesem Fall sieht der Gesetzesentwurf Folgendes vor. Widerspricht der Arbeitgeber dem Wunsch nach einer Teilarbeitsunfähigkeit, wird die Arbeitsunfähigkeit entsprechend der ärztlichen Feststellung in vollem Umfang fortgeführt. Praktisch bedeutet das, dieser betroffene Mitarbeiter bleibt vollständig arbeitsunfähig. Sofern ihr einer Teilarbeitsunfähigkeit nicht zustimmt, gibt es auch keine Teilarbeitsfähigkeit und Teilarbeitsunfähigkeit im Betrieb. Gleichwohl solltet ihr an dieser Stelle aufgrund der relativ kurzen Frist hellhörig werden. Wenn diese Norm tatsächlich entsprechend der jetzigen Fassung in Kraft treten sollte, braucht ihr als Arbeitgeber entsprechend angepasste Prozesse. Es müsst insbesondere eine Teilarbeitsunfähigkeit anders als eine in Anführungsstrichen ganz normale Arbeitsunfähigkeit behandelt werden. Eine Anzeige einer gewünschten Teilarbeitsunfähigkeit muss von euch sofort erkannt werden. Damit dem Eingang einer solchen Teilarbeitsunfähigkeit die 7-Tage-Frist, die tatsächlich sehr kurz bemessen ist, zu laufen beginnt. Entsprechend braucht ihr einen veränderten internen Prozess. Es sollte dann klar sein, an wen, wann und wie diese Information über eine Teilarbeitsunfähigkeit bzw. den Wunsch, die bisherige Tätigkeit teilweise auszuüben während der Arbeitsunfähigkeit, weitergeleitet werden muss. Zudem muss natürlich ein effektives Fristenmanagement und eine effektive Fristendokumentation gewährleistet werden. Zudem müsste natürlich auch der in Frage kommende Arbeitsplatz konkret bewertet werden. Ist dieser Arbeitsplatz für eine Teilleistung geeignet oder nicht? Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang für euch ist noch, wer bezahlt denn eigentlich? Versicherte, die sich für eine teilweise Ausübung ihrer bisherigen Tätigkeit während einer Arbeitsunfähigkeit entscheiden, sollen während dieser Zeit unabhängig von dem Umfang ihrer Arbeitsleistung ihren Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz behalten. Hierdurch soll, so die Gesetzesbegründung, ausgeschlossen werden, dass aus der Aufnahme einer teilweisen Tätigkeit während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit Rückschlüsse auf Beginn, Dauer oder Höhe des Anspruchs auf Entgeltfortzahlung gezogen werden können. Anders soll dies jedoch nach Ablauf von 6 Wochen sein. Im § 44d des Gesetzesentwurfs ist ein sogenanntes Teilkrankengeld geregelt. Wenn also nach Ablauf von 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit oder Teilarbeitsunfähigkeit kein Entgeltfortzahlungsanspruch nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz mehr besteht, dann müsst ihr als Arbeitgeber wieder teilweise Lohn leisten. Der Versicherte hat im Falle einer Teilarbeitsunfähigkeit nach Ablauf von 6 Wochen tatsächlich dann nur noch Anspruch auf Teilkrankengeld gegenüber der Krankenkasse. Und da muss man auch sehen, da schließt sich dann ein wenig der Kreis. Schließlich heißt das Gesetz ja GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Es geht also hier darum, Kosten der gesetzlichen Krankenkassen zu mindern. Und hier findet man dann tatsächlich einen Ansatz, wo Kosten von Krankenkassen gemindert werden könnten. Und es stellt sich dann auch die Frage, ob das nicht eigentlich der tatsächliche Kern des Gesetzesentwurfs in diesem Zusammenhang ist, ob die Teilarbeitsunfähigkeit im Arbeitsverhältnis eine große Bedeutung einnehmen wird, muss man tatsächlich abwarten. Insbesondere die beiderseitige Freiwilligkeit lässt aktuell tatsächlich einige Zweifel erwachsen, ob es sich hier um ein Modell handelt, welches auch tatsächlich belastbar in der Praxis genutzt werden wird. Man darf gespannt sein. Wir werden euch an dieser Stelle weiter auf dem Laufenden halten, wie sich der Gesetzgebungsprozess zur Teilarbeitsunfähigkeit und zum Teilkrankengeld weiterentwickeln wird.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns über super Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und wenn ihr uns empfehlt. Die nächste Folge, die könnt ihr am 22. Juni hören. Thema wird sein Mobbing und die Folgen. Schreibt uns, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt. Unsere E-Mail-Adressen, das wisst ihr, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Macht es gut. Viele Grüße aus Hamburg. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. Und